Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer gemeinsamen Entdeckungsreise, die uns in der nächsten Zeit durch das Johannesevangelium führt. Das erste Kapitel liegt bereits größtenteils hinter uns. Nur den allerletzten Vers habe ich in der letzten Sendung noch übrig gelassen und werde darauf gleich eingehen. Zuerst, wie meistens, ein kurzer Blick zurück, um besser Anschluss an die vorige Sendung zu bekommen. Der Anfang des Johannesevangeliums besteht aus einem sogenannten Prolog, einer kunstvoll gestalteten Vorrede, wie es sie in keinem der anderen Evangelien gibt. Diese Vorrede erzählt davon, dass Jesus Christus von Anbeginn an, also noch vor der Erschaffung der Welt, bei Gott war und mit ihm eine Einheit bildet. Und aus der Ewigkeit heraus ist er zu den Menschen gekommen, um die riesige Kluft, die zwischen Gott und den Menschen besteht, zu überbrücken. Die zentrale Aussage der Vorrede lautet: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Gemeint ist damit Jesus Christus. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. So viel zur Vorrede des Johannesevangeliums, die an Tiefgründigkeit kaum zu überbieten ist. Der Rest von Kapitel 1 berichtet dagegen sehr nüchtern und sachlich über Johannes den Täufer und über die ersten Jünger, die Jesus nachfolgen. Jesus und seine Jünger. Wie hat er sie in seine Nachfolge gerufen? War immer gleich von vornherein klar, ob Nachfolge nur bedeutet, seiner Lehre zu folgen oder tatsächlich mit ihm von Ort zu ziehen? Wussten die Jünger, worauf sie sich einlassen würden? Wenn ich über die Berufung der Jünger nachdenke, dann fällt mir zuallererst ein, wie es dem Zöllner Matthäus ergangen ist. Im Matthäusevangelium wird berichtet: Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Das sieht ganz und gar nach einer spontanen Entscheidung aus, die innerhalb weniger Augenblicke gefallen ist. Und eine solche spontane Entscheidung scheint Jesus auch von Simon Petrus und seinem Bruder Andreas erwartet zu haben, als er sagte: Folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Doch zu dieser Berufung von Simon Petrus und Andreas gibt es eine Vorgeschichte, die im ersten Kapitel des Johannesevangeliums geschildert wird. Die beiden haben Jesus nicht erst am See Genezareth kennengelernt, wo er ihnen anbietet, sie zu Menschenfischern zu machen, sondern schon vorher in der Gegend von Jerusalem. Und selbst diese Geschichte hat auch noch eine Vorgeschichte. Denn Andreas gehörte ursprünglich zu den Jüngern von Johannes dem Täufer. Über Andreas und einen weiteren Jünger wird berichtet: Und sie hörten Jesus reden und folgten ihm nach. Zwei Verse weiter jedoch heißt es dann: Sie blieben diesen einen Tag bei ihm. Aus all dem kann man schlussfolgern: Simon Petrus und Andreas sind keineswegs spontan und kurz entschlossen zu Jesus Jüngern geworden. Sie hatten Zeit, sich die Sache genau zu überlegen. Fast am Ende von Kapitel 1 des Johannesevangeliums haben wir auch noch den sehr kritisch eingestellten Nathanael kennengelernt, der von Jesus zunächst nichts wissen wollte. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, war seine erste Reaktion, als Philippus behauptete, dass Jesus aus Nazareth der lang erwartete Messias sei. Doch dann kam es zu einer persönlichen Begegnung zwischen Nathanael und Jesus. Und Nathanael zeigte sich überrascht, dass Jesus nicht nur seinen Namen kannte, sondern ihn offenbar auch schon gesehen hatte, bevor dies aus menschlicher Sicht eigentlich möglich gewesen wäre. Daraufhin knickte Nathanael sozusagen vor Jesus ein und bekannte: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Dieses Einknicken vor Jesus, dieses Überwältigtsein von seinem übernatürlichen Wissen, scheint aber gar nicht Jesu Absicht gewesen zu sein. Denn Jesus sagte daraufhin zu Nathanael: Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst aber noch Größeres als das sehen. Und gleich darauf kommt es zu der Äußerung, auf die ich in der letzten Sendung nicht mehr eingegangen bin. In Vers 51 wird berichtet, und er, Jesus, spricht zu ihm, also zu Nathanael, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn.« Das ist nun wirklich eine seltsame Ankündigung. Die Jünger werden den Himmel offen sehen und dabei beobachten können, wie die Engel Gottes über dem Menschensohn hinauf und herabfahren. Das klingt fast so, als wollte sich Jesus wie eine Leiter den Engeln zur Verfügung stellen. Und tatsächlich kann man Vers 51 auch folgendermaßen übersetzen. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Kommt Ihnen dieses Motiv, nämlich eine Leiter, die Himmel und Erde miteinander verbindet, vielleicht irgendwie bekannt vor? Nun, von einer solchen Leiter hat Jakob, der Stammvater der Israeliten, einst geträumt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 28, wird darüber berichtet. Jakob befand sich damals auf der Flucht vor seinem Zwillingsbruder Esau, dem er auf betrügerische Weise den Erstgeburtssegen ihres Vaters abgejagt hatte. Zitat, und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Dieser Traum hat Jakob damals zutiefst beeindruckt. Allein in der Wüste, auf der Flucht vor seinem Bruder, übernachtete er an einem einsamen Ort, den er später Bethel nannte, Haus Gottes. Ihm wurde bewusst, dass er zwar sein gläubiges Elternhaus verlassen, aber seinen Gott nicht zurückgelassen hatte. Gott war mit ihm, auch in der Wüste. Und auch, obwohl Jakob seinen Bruder Esau betrogen hatte. Nun, schätzungsweise 1500 Jahre später, gibt Jesus diesem Traum von der Himmelsleiter eine ganz neue Bedeutung. Nathanael gegenüber deutet er an, dass er, Jesus, dafür sorgen wird, dass die Verbindung zwischen Himmel und Erde, also zwischen Gott und den Menschen, nicht abreißt. Und diese Verbindung scheint alles andere zu sein als nur eine wackelige Stiege, die einzustürzen droht, wenn sich zwei darauf begegnen und aneinander vorbei wollen. Nein, auf diese Verbindung zwischen Himmel und Erde scheint geradezu hohes Verkehrsaufkommen zu herrschen. Denn in Vers 51 heißt es ja, dass die Engel Gottes darauf hinauf und herabfahren. Während uns diese Tatsache wirklich fröhlich stimmen sollte, so weist uns dieser Vers natürlich auch darauf hin, dass das Ganze gewissermaßen auf dem Rücken Jesu ausgetragen wird. Er wird sich als Leiter, die den Himmel mit der Erde verbindet, zur Verfügung stellen, indem er am Kreuz für die Sünden der Menschen sterben wird. Dass einige der Jünger Jesu den Himmel offen sehen werden, wie es in Vers 51 heißt, kann man auf verschiedene Ereignisse deuten, etwa auf die Stimme Gottes, die bei der Taufe Jesu aus dem Himmel herabklingt. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Oder auch auf die sogenannte Verklärung Jesu, die einige der Jünger miterleben. Dass sie den Himmel offen sehen werden, kann aber auch ganz schlicht bedeuten, dass sie bei vielen Gelegenheiten Gottes Handeln erleben werden. Wir erreichen das zweite Kapitel des Johannesevangeliums und werden selbst auch gleich miterleben, wie Gott handelt. Jesus überrascht uns mit einem Wunder, das die meisten von uns, naja, wäre ich damals als Berater für Jesus tätig gewesen, ich hätte ihm davon abgeraten. Weil dieses Wunder erstens keinem mildtätigen Zweck diente, weil zweitens sogar eine gewisse Missbrauchsgefahr bestand. Und weil drittens die Menschen dieses Wunder als Werbeaktion für den Glauben an Gott missverstehen konnten. Sie ahnen vermutlich schon, worum es geht, um die Verwandlung von Wasser zu Wein. Kapitel 2 beginnt wieder einmal mit einer exakten Zeit- und Ortsangabe. Da heißt es, und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Wenn Sie eine Bibelausgabe besitzen, die mit einigen Landkarten ausgestattet ist, dann können Sie Kana ganz leicht finden. Dieses Städtchen liegt ziemlich genau in der Mitte zwischen dem See Genezareth und der Mittelmeerküste, nicht weit entfernt von Nazareth, der Heimatstadt Jesu. Die Zeitangabe am dritten Tag bezieht sich vermutlich auf Kapitel 1, Vers 43, denn dort wurde gesagt, dass Jesus nach Galiläa aufbrechen wollte. Davor hatte er sich vermutlich in der Gegend zwischen Jerusalem und dem Jordan aufgehalten, um dort Johannes den Täufer zu treffen. Denn Johannes pflegte Menschen, die sich taufen lassen wollten, im Jordan zu taufen. In den beiden ersten Versen von Kapitel 2 wird nun berichtet: Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Auffällig ist, dass hier die Mutter Jesu erwähnt wird, aber nicht Josef, sein Ziehvater. Auch in den anderen Evangelien verliert sich Josefs Spur, seitdem er zusammen mit seiner Frau den 12-jährigen Jesus verzweifelt gesucht und dann im Jerusalemer Tempel gefunden hatte. Es wird deshalb angenommen, dass Josef inzwischen nicht mehr lebte. Demnach könnte Maria, die Mutter Jesu, von Verwandten zur Hochzeitsfeier eingeladen worden sein, und zwar zusammen mit Jesus, dem ältesten Sohn der Familie, der sozusagen das verstorbene Familienoberhaupt vertrat. Das sind Vermutungen, die durchaus einen Sinn ergeben und auch den Hintergrund zu dieser Geschichte veranschaulichen. Aber ob diese Vermutungen wirklich zutreffen, das wissen wir nicht. Was dagegen während der Hochzeitsfeier passierte, davon berichtet unser Bibeltext. Vers 3. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Dieser Satz beflügelt natürlich die Fantasie. Warum ist bei der Hochzeitsfeier der Wein ausgegangen? Theologen aus verschiedenen Jahrhunderten haben sich darüber Gedanken gemacht. Möglicherweise sei die Familie, die zum Hochzeitsfest eingeladen hatte, so arm gewesen, dass nicht genügend Wein bereitgestellt werden konnte. So lautet eine Theorie, die meines Erachtens durchaus zutreffend sein könnte. Es stellt sich dann nur noch die Frage, warum Maria ihren Sohn Jesus darauf aufmerksam machte. Wollte sie ihn etwa dazu veranlassen, ein Wunder zu tun? So nach dem Motto: Schau mal, den armen Leuten geht der Wein aus. Kannst du nicht dafür sorgen, dass ein großzügiger Weingärtner vorbeikommt und ihnen ein Fass spendiert? Eine Anmerkung in Vers 11 spricht dagegen, dass Maria auf ein Wunder spekulierte. Denn dort wird erwähnt, dass das Wunder, das Jesus bei der Hochzeit in Kana vollbringen wird, sein erstes war. Das heißt, für Maria gab es keinen triftigen Grund, auf ein Wunder zu hoffen. Warum aber dann sagte sie zu Jesus: Sie haben keinen Wein mehr? Theologen aus verschiedenen Jahrhunderten haben darauf sehr originelle Antworten gefunden. Ich meine, der lutherische Theologe Johann Albrecht Bengel ist es gewesen, der im 18. Jahrhundert in einem seiner Bibelkommentare schrieb, dass Maria ihren Sohn vermutlich zum Gehen veranlassen wollte. Hätte er mit seinen 12 Jüngern das Hochzeitsfest vorzeitig verlassen? Nun ja, das wären dann einige Weintrinker weniger gewesen. Kein Wunder, dass ausgerechnet Bengel diesen Erklärungsversuch liefert. Schließlich war er ein Schwabe, und den Schwaben sagt man einen besonderen Sinn für Sparsamkeit nach. Der Reformator Johannes Calvin dagegen spekulierte im 16. Jahrhundert in eine ganz andere Richtung. Seine Vermutung: Wahrscheinlich wollte Maria ihren Sohn dazu bringen, die Hochzeitsgäste durch eine tiefschürfende Rede vom Trinken abzulenken. Bei allem Respekt kann ich dazu nur sagen, typisch Calvin. Auf solch eine Idee konnte er nur kommen. Denn mit einer fröhlichen Hochzeitsfeier wusste er vermutlich kaum etwas anzufangen. Ihr stelle ich ihn mir als einen Mann vor, der ein frisch vermähltes Paar erst einmal an seine Vorbildfunktion und an seine Pflichten erinnerte. Letztendlich wissen wir also nicht, warum der Wein bei der Hochzeitsfeier in Kana zur Neige ging. Und wir wissen auch nicht, warum Maria mit Jesus darüber sprach. Doch der vierte Vers in unserem Bibeltext macht mich stutzig. Er beschreibt, wie Jesus auf die Anmerkung seiner Mutter reagiert. Da heißt es, Jesus spricht zu ihr, »Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« Im Deutschen klingen diese Worte unglaublich schroff und lieblos. Wenn man sich jedoch um eine möglichst genaue Wiedergabe des ursprünglich griechischen Bibeltextes bemüht, dann wird schon eher klar, warum Jesus abweisend reagiert. Die fast wörtliche Übersetzung lautet, »Was ist dir und mir gemeinsam?« Ich finde, eine solche Frage macht dann Sinn, wenn man gemeinsam über etwas nachdenkt und dann aber zu unterschiedlichen Auffassungen gelangt. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus seiner Mutter gegenüber zum Ausdruck bringen wollte, du machst dir Sorgen, dass die Stimmung bei diesem Hochzeitsfest den Bach runtergeht, weil nicht genügend Wein vorhanden ist. Mich dagegen beschäftigt das große Hochzeitsfest Gottes, das er eines Tages mit den Menschen feiern will. Wie komme ich dazu, solch eine Aussage in den Bibeltext hinein zu interpretieren? Nun, die alttestamentlichen Propheten Jesaja und Hosea haben eine Heilszeit für das Volk Israel angekündigt, die tatsächlich mit einem Hochzeitsfest verglichen wird. Seitdem war eigentlich jede Hochzeit unter den Israeliten ein Sinnbild für die enge Gemeinschaft, die Gott mit seinem Volk eingehen will. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit, heißt es beispielsweise in Hosea 2. Und in Jesaja 62 ist zu lesen, wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Über dich, damit ist das Volk Gottes gemeint. Außerdem gibt es im Neuen Testament einige Bibelstellen, die der christlichen Gemeinde etwas ganz Ähnliches verheißen. Da wird die christliche Gemeinde mit einer Braut verglichen, die Jesus eines Tages zu sich holen wird. Zurück zu unserem Bibeltext im Johannesevangelium. Maria sorgt sich offensichtlich um das Gelingen des Hochzeitsfestes in Kana und scheint von ihrem Sohn doch zu erwarten, dass er ein Wunder tut. Die abwehrende Haltung Jesu lässt darauf schließen. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Nun habe ich vorhin gesagt, dass Maria eigentlich nicht auf ein Wunder spekulieren konnte, denn aus Vers 11 geht hervor, dass er bis zu diesem Zeitpunkt noch keines vollbracht hatte. Andererseits wusste Maria, seit ihr die Geburt Jesu durch einen Engel angekündigt worden war, dass er eines Tages Großartiges vollbringen wird. Aus der Sicht Marias konnte dieser Zeitpunkt nicht mehr allzu weit entfernt sein. Denn schließlich war aus dem Zimmermannssohn inzwischen ein Mann geworden, der andere Menschen lehrte und sie in seine Nachfolge rief. Bitte beachten Sie auch die zweite Hälfte von Vers 4. Jesus sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen, obwohl er gleich darauf ein Wunder tut. Diese Aussage kann sich deshalb nur auf das beziehen, was er im Sinn hat, aber nicht seine Mutter Maria. Er denkt daran, dass er die christliche Gemeinde, seine Braut, erst dann zu sich holen kann, nachdem er am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. In diesem Sinne muss Maria also noch warten, bis sich Jesus als derjenige erweist, von dem der Engel einst zu ihr gesagt hatte, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. In unserem Bibeltext erreichen wir nun Vers 5 und dieser Vers macht deutlich, dass Maria die Worte ihres Sohnes ganz offensichtlich nicht als schroffe Zurückweisung empfunden hat. Denn hier heißt es nun, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Während wir uns in den letzten Minuten allerlei Gedanken gemacht haben über die Situation damals bei der Hochzeitsfeier, über die Worte der beteiligten Personen und was sie wohl bedeuten könnten, währenddessen scheint es zwischen Mutter und Sohn ein tiefes Einverständnis zu geben. Und das, obwohl Maria wohl kaum ahnen konnte, was auf ihren Sohn später noch zukommen würde. Weiter ab Vers 6. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Diese Wasserkrüge standen nicht irgendwo auf einem Tisch, dafür waren sie viel zu groß. 2 bis 3 Maß Wasser passten in jeden hinein. Ein Maß entsprach ungefähr 40 Liter. Das macht 80 bis 120 Liter pro Krug, grob geschätzt also 600 Liter insgesamt. Diese Krüge wurden gebraucht, um Wasser für die kultische Reinigung bereitzustellen. Wahrscheinlich mussten sich auch die Brautleute vor der Eheschließung bestimmten Reinigungsbädern unterziehen. Falls es sich tatsächlich um eine arme Familie gehandelt haben sollte, die das Hochzeitsfest ausrichtete, dann waren die Krüge sicher schon ziemlich ramponiert und wurden nach Gebrauch in eine Ecke geschoben, wo man sie auf den ersten Blick nicht entdecken konnte. Doch diese Behältnisse lässt Jesus nun von den Dienern hervorholen. Nun mag sich mancher Bibelleser fragen, wie passt denn das zusammen, eine arme Familie mit mehreren Dienern? Aber das muss kein Widerspruch sein. Es kann sich um Leute gehandelt haben, die nur bei dieser Hochzeit als Helfer bereitstanden. Denn anscheinend war es ja eine Feier mit vielen Gästen. Und sie befüllten nun die großen Wasserkrüge wieder mit Wasser. Ich lese weiter ab Vers 8. Und Jesus sprach zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das Wunder, das Jesus hier vollbracht hat, bleibt mit Sicherheit nicht lange verborgen. War der Wein kurz zuvor zur Neige gegangen, so gab es nun wieder Wein in Überfluss und von bester Qualität. Jeder konnte sich selbst davon überzeugen. Vers 11 schließt nun den Bericht über das Wunder ab mit einer vorsichtigen Deutung. Da heißt es, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wichtig erscheint mir der Begriff Zeichen am Anfang von Vers 11. Das heißt doch, dass die Verwandlung von Wasser zu Wein nicht nur ein nettes Ereignis war, mit dem Jesus für gute Stimmung sorgte, sondern dass er mit diesem Wunder etwas zeichenhaft zum Ausdruck brachte. Der Schlüssel zum richtigen Verständnis könnten die Wasserkrüge sein, die normalerweise mit Wasser befüllt wurden, das für die kultische Reinigung bestimmt war. Indem Jesus diese Krüge zweckentfremdete, wollte er vielleicht darauf hinweisen, dass sie für ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr gebraucht wurden. Denn die Zeit des Alten Testaments mit den Opfer- und Reinigungsvorschriften ging zu Ende. Diese Vorschriften waren eingeführt worden, um den Menschen deutlich zu machen, dass sie aus sich heraus nicht vor Gott bestehen konnten. Ihre Sünde machte sie sozusagen schmutzig. Deshalb war eine kultische Reinigung nötig gewesen und anstelle einer Bestrafung das Darbringen eines Opfers. Schluss damit. Mit Jesus ist eine neue Zeit angebrochen, in der kultische Waschungen und auch das Darbringen von Opfern endgültig der Vergangenheit angehören. Eine weitere Deutungsmöglichkeit für das geschilderte Wunder besteht darin, dass man die steinernen Wasserkrüge, die wahrscheinlich nicht besonders schön aussahen, mit Menschen vergleicht, die ein sehr einfaches Leben führen und sich niemals durch eine besondere Tat von den anderen abheben. Doch dann kommt Jesus in ihr Leben und sagt, mit diesen unansehnlich gewordenen, ramponierten Gefäßen kann ich noch etwas anfangen. Zuerst will ich sie mal mit Wasser auffüllen. Das tut er, indem er den Menschen Gottes Wort schenkt und verständlich macht. In Kapitel 6 des Johannesevangeliums werden wir Jesus sagen hören, wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und im letzten Kapitel der Offenbarung wird er mit den Worten zitiert, Wen dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Nachdem die leeren Krüge am Rande der Hochzeitsfeier mit Wasser aufgefüllt wurden, geschah das Wunder. Wenn man etwas aus ihnen herausschöpfte, konnte man feststellen, dass aus dem Wasser Wein geworden war. Entsprechendes geschieht, wenn der Heilige Geist in einem Menschen zu wirken beginnt. Er kann das Herz dieses Menschen so verändern, dass dieser künftig zur Ehre Gottes lebt. Ich selbst bin auch nichts anderes als solch ein schmuckloser und ramponierter Wasserkrug, in den ein paar Liter Wort Gottes eingefüllt wurden. Doch ich staune immer wieder, was Jesus daraus machen kann. Leute schreiben mir, dass ihnen die Sendereihe durch die Bibel geholfen hat, besser zu verstehen, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Und ich kann es kaum fassen, dass die paar Liter Wort Gottes in mir, sozusagen durch Jesus, zu einem Freudentrank für diese Menschen geworden sind. Fassen wir zusammen. Bei der Hochzeit zu Kana hat Jesus aus Wasser Wein gemacht. Unansehnliche Gefäße wurden auf einmal kostbar, weil sie mit ungefähr 600 Liter gutem Wein gefüllt waren. Die gedrückte Stimmung mündete in einem fröhlichen Fest. Und für die möglicherweise ärmlichen Gastgeber gab es keinen Grund mehr, sich peinlich berührt zu fühlen. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, heißt es in Vers 11 unseres Bibeltextes. Und dieses Zeichen war in jeder Hinsicht ein Hoffnungszeichen. Das Johannesevangelium ist schon etwas Besonderes. Ganz am Anfang von Kapitel 1, dieser tiefgründige Prolog, diese Vorrede, über die man eigentlich nur staunen kann. Doch dann in Kapitel 2 ein ganz irdisches Problem, das von Jesus prompt gelöst wird. Er verwandelt Wasser zu Wein. Wobei er allerdings die Menschen durch das Wunder auf einige geistliche Wahrheiten hinweist. Wir dürfen also gespannt sein, ob das Johannesevangelium noch weitere solche Überraschungen für uns bereithält. Ich hoffe, Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel.